zu viel. Der Mental Health Podcast. Powered by Valeara.
Willkommen zu viel, der Mental Health Podcast. Wir sind zurück und heute freue ich mich, dass ich zusammen hier wieder sitze mit Christian und Simone. Hallo ihr zwei.
Hallo Lars.
Hallo Lars.
Simone, sollen wir ein bisschen Auflockerungsübung machen? Wie sieht's aus? Wir sind alle ein bisschen gestresst heute, glaube ich auch. Wie ist das Feeling so?
Das ist eine gemeine Frage, Lars.
Dann würde ich sagen, schauen wir doch einfach mal, ob wir die Laune durch ein lockeres Gespräch bei uns allen wieder auf eine entspannte Ebene bringen, oder? Auch wenn das Thema ist so gar nicht entspannt.
Das meine ich auch.
Denn ich möchte heute mit euch über das Thema Manie sprechen. Also zum einen Manie, aber auch Bipolar. Da direkt mal meine Frage. Manie und Bipolar, Christian, ist das ein und dasselbe?
Nee, Manie ist ja nur eine Seite. Es ist ja schon der Begriff Bipolar, hat beide Seiten. Manie ist die aktive, sehr, sehr, sehr aufregende, angespannte, actionreiche Seite und die Gegenseite dazu ist die depressive Seite.
Ich möchte heute mit euch darüber sprechen, weil es mich momentan auch wieder im Umfeld sehr betrifft und ich mich auch schwer tue, immer korrekt damit umzugehen. Jetzt habe ich in meinem Fall Bipolarität vorliegen, mit der nicht ich als Person, sondern mit der Person in meinem familiären Zusammenhang. Manie klingt für viele Leute jetzt erstmal nach guter Laune, viel Energie, Kreativität. Aber wenn dieses Hoch, in das man erstmal reinschießt, dann kippt, das ist nämlich meine große Angst gerade wieder. Ich weiß, wozu es dann kommen kann, weil dann fällt man in so ein Loch rein. Christian, lass uns mal allgemein, also erstmal über Manie sprechen. Was ist eine Manie? Was passiert da beim Patienten? Wie kann man sich das vorstellen?
Ich glaube erstmal, dass es, sagen wir mal, gute Laune ist ein bisschen zu wenig, sondern über alles, glaube ich, mir hat immer sehr das Bild geholfen, das Getriebene, Übersteigerte und ein Drübersein, eine Heiterkeit, die eigentlich nicht adäquat ist, die unangemessen ist und wo du in einer Stimmung eigentlich bist, wo du vordergründig auch von außen meinst, Mensch, dem muss es ja gut gehen, aber eigentlich ist es für den Betreffenden kein angenehmes Gefühl, sondern ein unangenehmes Gefühl. Wenn das zu sehr wird, dann hat es auch so eine Reizbarkeit. In so einer Reizbarkeit sind die Sensoren so, dass du mitunter auch nach außen irgendwo Aggressionszeiten, so eine Art Aggression hast. Du willst für dich sein, du hast sehr hart sozusagen, bist sehr, sehr schwarz-weiß. Das geht also in diese Richtung Manie.
Mhm. Hast du irgendwelche Berührungspunkte schon im Leben gehabt damit, Simone?
Wissentlich nicht, aber ich hätte jetzt gleich die Frage an Christian, ob, wenn du sagst, diese Menschen, die so manisch sind, dass die eher, wie hast du es gesagt, glaube ich, sich getrieben fühlen, reflektieren die in der Regel, dass die so hyper sind oder sind die in dem Moment dieses Gefühl?
In dieser Phase gibt's, das ist vielleicht auch ein Symptom, ist es eigentlich nicht möglich, dich zu reflektieren, dich sozusagen anzuschauen, empathisch mit dir zu sein oder empathisch mit den anderen zu sein.
Das ist vor allen Dingen auch einfach gar kein Bewusstsein da. Also das sind ja auch so von den Verhaltensweisen, wie will ich das beschreiben? Einfach, die sind, da kann man so drüber sein, dass man halt wirklich Sachen tut, die würde ich der Person im Normalzustand gar nicht zu verordnen irgendwie. Was mich so wundert ist, wie schnell das passiert, aber ich glaube, da sind wir nämlich dann eher bei dem Thema Bipolar, wie schnell sowas kippen kann in diesen Stimmungen. Jetzt alber ich mal zwischendurch rum mit meiner Podcast-Kollegin bei Niemand muss ein Promi sein, dass sie sagen irgendwie, oder sie dann wieder sagt, Lars, bist du wieder in deiner Manie, wenn ich jetzt zum Beispiel wie jetzt in das neue Jahr starte, große Motivation habe, ich habe extreme Energie, weil ich zum Beispiel mich total auf meinen Körper, auf gesunde Ernährung und alles fixiere Und natürlich habe ich dadurch auch eine gesteigerte Leistung, weil ich nicht irgendwie die halbe Woche verkatert bin vom Wochenende, weil das Wochenende wieder gut war. Das ist natürlich jetzt erstmal nur mit einem Zwinkern gesagt und auch kein ernstzunehmender Zustand. Ich würde mich jetzt nicht unter manisch einbuchen letztendlich. Ist es aber bei einer Manie, also nur bei der klassischen Manie so, dass da dann auch dieser krasse Break-up kommt? Oder wie lange kann sich so eine Manie halten?
Also nochmal erst zur Manie, Simone. Ich bin da nochmal vielleicht so vom Diagnostikseite her, wenn es nicht mehr möglich ist, dass ich in so einer Gefühlsphase mit mir selber einen Kontakt halte, mit mir selber in einer Beziehung stehe, selber gut einordnen kann, warum denke ich, was ich denke, warum handle ich so, wie ich handle und mir das entgleite, dann sind es Facetten, wo ich in die Manie hineinrutsche. Es gibt ja auch vor der Manie noch den Begriff hypomanische Phase.
Das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Und
dann gibt es eben einfach auch energetisch angenehme Phasen, in der du dann bist, im neuen Jahr, Aufbruchstimmung, symbolhaft, du hast dir ein paar Sachen vorgenommen, dir geht's gut von der Hand, du bist in deinem 3 January, dann geht's auch körperlich leichter und dann baut sich mitunter was auf, was ich natürlich gut, wenn man den Kontrast hat, ist es ja immer der Kontrast, dann sagt dir vielleicht deine Podcast-Kollegin, ja, du bist manisch und das ist das ja ist im Humor genannt. Also,
aber was ist Hypomanie?
Also, ja, Hypomanie ist eigentlich das, was wir gerade beschrieben haben, in so einem Vorstadium nicht ganz so intensiv akzentuiert. Also das heißt, weniger getrieben, noch ein bisschen mehr Herr der Lage, ein bisschen weniger gereizt, aber ich merkte schon, dass ich eigentlich überhaupt nicht mehr zur Ruhe komme, dass ich nicht mehr meinen Schlaf habe, dass ich getrieben bin, dass ich Entscheidungen eigentlich ohne Reflexion sehr, sehr spontan mache, dass ich die Frustration gar nicht mehr aushalte, dass ich mir jeden Wunsch sofort irgendwie befriedigen muss. Wenn ich aber irgendwo noch ein bisschen Stopp sagen kann, wenn ich mich noch ein bisschen zurücknehmen kann, dann ist es sozusagen ein Vorstadium. Mhm. Mitunter, wie du sagst, geht es sehr, sehr plötzlich, sehr, sehr unvorbereitet an. Wenn jemand die Neigung hat, gibt es eben schon Vorsymbole, gerade so wie ist der Rhythmus, wie sind die Routinen, breche ich die auf, wie ist der Schlaf-Wach-Rhythmus, verändert sich das und wenn da Anzeichen sind, kann es mitunter durch kleine Anlässe sehr, sehr schnell kippen.
Ja, also ich kenne das zum Beispiel dann in dem Fall bei mir, dass ganz viel Selbstüberschätzung mit reingeht. Geld ist ein Ding, also wird mit Geld um sich geschmissen, was gar nicht da ist letztendlich. Ich habe erlebt, dass wenn die Person in der Klinik war und diese Phase auf einmal kickte, mir auf einmal im Gang, im Flur auf der Klinik Leute mit den Klamotten dieser Person entgegenkamen, weil alles wild verschenkt wurde. Natürlich ein gesteigerter Rededrang, der da ist, den ich einfach jetzt auch wieder feststelle, wo ich merke, okay, bis vor 4 Wochen haben wir 3 Wörter in einem Telefonat gesprochen oder waren zumindest 3 Wörter nur die Antwort von der Seite und jetzt komme ich gar nicht mehr zu Wort. Das ist halt auch, und da will ich jetzt nämlich mal auf das Bipolare kommen. Jetzt haben wir über Manie gesprochen, aber bipolar bedeutet ja letztendlich manisch und depressiv. Und was ist das, dass das so schnell, also ich habe krasse Sachen erlebt. Da war die Person den einen Tag komplett depressiv noch und ich komme am nächsten Tag in die Klinik und es heißt nur, machen Sie sich drauf gefasst, dass heute ein ganz anderes Bild da ist. Also innerhalb von 24, vielleicht waren es auch 48 Stunden, das liegt länger zurück, das kann ich mir sagen, aber in so einem kurzen Zeitraum ist die Stimmung so krass gekippt, dass von der tiefen Depression zum Beispiel es sofort in diese Manie ging. Was passiert da?
Also ich meine, was passiert auf der Handlungsebene oder auf dem, was du siehst, da passiert genau das, dass du dann in so einem getriebenen, überreizten, selbstüberschätzten Zustand bist. Warum das so schnell springt, Da gibt es wahrscheinlich viele Theorien dazu, keine greift so richtig, aber erstmal müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass das mitunter vorkommt. Über alles, wenn man uns mal die Verteilung anguckt, gibt es häufig in den bipolaren, also man spricht von Bipolarität, wenn es mindestens eine manische Phase gab, mindestens eine heißt schon, es ist eher was Seltenes, viel häufiger treten die depressiven Phasen dabei auf, mindestens eine manische oder hypomanische Phase plus die depressiven Phasen, dann würde man schon von Bipolarität sprechen. Warum das so extremst schnell springt, also wie gesagt, ich glaube, von der Erklärung, da können wir viel philosophieren, wir wissen es so richtig gerade mal auch nicht, es ist so, wie es ist.
Warum nennt man das Ganze dann, oder warum bleibt es dann eigentlich nicht bei, es gibt Depression und Manie? Das ist so eine Frage, die auch in mir rumschwirrt.
Wofür naja,
der Begriff bipolar? Und ich habe nämlich gesehen, irgendwie, es gibt bipolar 1 und 2, aber das ist jetzt, weiß ich nicht, ob ich da zu weit reingehe. Aber.
Also, ich von der Seite her, wichtig ist erstmal, das manisch, also dieses bipolare Krankheitsbild per se ist nicht genau das gleiche wie ein rein depressives Krankheitsbild. Ist ja auch ein Krankheitsbild, das man von den Medikamenten auch anders behandelt. Unter uns in einer Manie, glaube ich, braucht es auch, wenn wir bei der Therapie schon wären, auch andere Herangehensmethoden wie bei einem depressiven Patienten. Der wäre ja für eine zum Beispiel Psychotherapie gar nicht zugänglich in dieser Phase. Ist völlig unmöglich. Es geht nicht.
Weil das ist auch das Ding. Emotionen sind da ja ein Riesenfaktor auch. Also Emotionen sind sehr extrem in diesen Phasen. Ich bin da jetzt auch so mittlerweile, weil ich aber vielleicht auch abgestumpft bin durch die Jahre, ich werde sehr hart in der Kommunikation in dieser Phase. Weil ich irgendwann merke, oh, das übersteuert alles und die Person hört mir ja gar nicht zu. Also ich komme ja gar nicht mehr richtig durch. Bringt mir das überhaupt was, wenn ich eindringlicher werde, direkter werde? Weil also Ergebnis ist natürlich, dass die Person dann auch anfängt zu weinen und dass das natürlich mit viel Unverständnis einhergeht. Wie kann ich mich der Person gegenüber auch verhalten?
Na, die große Frage ist, weil ja der Bezug zu mir selber in der Situation verloren geht, die Beziehung, das Denken wird zerfahren, ich kann auch gar nicht mehr so richtig einen Gedanken fassen und langfristig halten. Ich bin sehr, sehr schnell, ich bin gehetzt, getrieben. Die große Frage ist, ist es denn dann eigentlich möglich, dass derjenige dich überhaupt hört? Und dein Reflex ist erstmal, ich muss lauter, härter, klarer werden, aber auch das ist die große Frage, funktioniert das? Also in der Phase funktioniert vor allem alles. Wie kriege ich den aus dieser Aktivität raus? Wie bringe ich den in die Ruhe rein? Als erstes mal wahrscheinlich alles an äußeren Reizen, an Triggern irgendwie abschirmen, den irgendwo wohin betten, wo er erstmal sozusagen nicht so viele Reize, Einflüsse wahrnimmt. Das ist das, was man von, also ich glaube, ich würde in der Phase gar nichts sagen oder so wenig wie möglich oder das halt versuchen auch, auszuhalten.
Man verzweifelt da so ein bisschen. Aber ist Manie nicht auch super schwer letztendlich zu diagnostizieren? Oder ist es relativ einfach? Also ich glaube, es ist eher schwierig für Außenstehende zu erkennen, okay, das ist jetzt eine Manie und das ist eine Krankheit, als jetzt für einen Fachmann. Aber warum wird, also so habe ich es irgendwie gelesen, warum wird Manie so oft nicht als Krankheit immer sofort erkannt?
Naja, also so, wenn es sehr klassisch ist, gibt es natürlich, du musst immer überlegen, warum ist das so? Gibt es andere Dinge, die auch ähnlich was auslösen, also wir sind ja erstmal im Beschreiben, aber dieses Verhalten oder dieses Empfinden, was die Patienten wahrnehmen, kann ja auch durch was anderes bedingt sein, zum Beispiel durch irgendwas Organisches, ZB häufig wären ja zum Beispiel auch was Ähnliches, was das Gleiche macht, sind aufputschende Drogen, dann wären die in dem Gleichen, aber das ist, hat ja eine andere Ursache, sind die Drogen weg, sind die Symptome weg. Also und natürlich dann in der Differentialdiagnose mitunter eben auch ein psychotischer Schub in einer Schizophrenie. Aber eigentlich ist es, sagen wir mal, wenn die Spezialisten das über 1-2 Tage beobachten, dann kannst du dich schon auch festlegen. Du musst dich auch irgendwann mal festlegen. Vor allem, wenn es so intensiv ist, ist es ja auch was Selbstgefährdendes. Da musst du irgendwie gucken, wie bringst du denjenigen da aus diesem Kreislauf raus.
Verstehe ich.
Weiß man etwas zur Entstehung?
Zur Entstehung weiß man eines. Es ist auf jeden Fall, es hat einen genetischen Hintergrund. Also wir wissen, dass familiär gehäuft vorkommt und dass es irgendwas vermutlich, keine Ahnung, gibt es ja jetzt mittlerweile auch diese ganzen Hirnstoffwechselthemen. Warum wird das eine mehr oder weniger verstoffwechselt? Wieso sind da mehr oder weniger Rezeptoren? Es hat wie immer etwas natürlich mit unseren Botenstoffen zu tun und warum das bei dem einen mehr ist. Also das ist so ein Hauptgrund.
Und muss ich mir das so vorstellen, dass ich wie auf so einem Bob am Berg oben bin und dann beginnt es irgendwann und ich kann diesen Bob gar nicht mehr stoppen? Also könnte ich ihn stoppen durch frühzeitige Intervention im Sinne von, was weiß ich, Reize reduzieren und so weiter? Oder gibt es keine Möglichkeit, da frühzeitig zu intervenieren, wenn so ein Anfall kommt?
Ja, das ist eigentlich ein schönes Bild. Wann könnte ich es denn noch stoppen? Also die Prävention ist für solche Menschen, die das haben, so viel als Routine als möglich, so viel guten Rhythmus, so viel als möglich, keine Veränderung, was sich manchmal vielleicht ein bisschen langweilig anhört, aber das so viel als auch Schlaf-Wach-Rhythmus, wenn das gut funktioniert, wenn eine gute äußere Sicherheit da ist, ein guter Rahmen, ein gutes gehalten werden, ein gutes geschützt werden, das sind alles Elemente, dass der Bob nicht richtig weiter angeschoben wird. Dann kannst du es auch stoppen.
Finde ich super spannend, weil jetzt gerade zum Beispiel der Auslöser bei mir da wieder ist, es war nur ein Umzug, kein aufwendiger Umzug, er war gefühlt auf demselben Gelände sozusagen. Hat dafür gesorgt, dass die Person wieder völlig übers Ziel hinaus ist. Und ich habe es angemerkt vorher schon und habe gesagt, dieser Umzug kann viel bewegen in der Person und es muss beobachtet werden. Und das war nämlich auch deswegen, das war eine richtig gute Frage, Simone, weil das habe ich mich auch gefragt, hätte man jetzt noch irgendwas machen können? Also weil den Umzug konnte ich nicht verhindern, der musste stattfinden. Aber dann habe ich auch keine anderen Möglichkeiten, um das noch aufzuhalten, weil das ist ja ein Punkt, den kann ich nicht verhindern und man hätte wahrscheinlich vielleicht noch irgendwie noch mehr Aufmerksamkeit drauflegen müssen oder wie ist das?
Das scheint ja der Trigger gewesen zu sein und das macht dann praktisch den Kipppunkt, aber die große Frage ist natürlich, mir fallen jetzt in so einer Situation ein, da kommt eine Veränderung, inwiefern kannst du praktisch andere Reize wegnehmen oder inwiefern kannst du in der Situation nochmal gucken, wie sind denn die Medikamente eingestellt, auch die Medikamente, die das verhindern oder vorbeugen sollen und könnte man praktisch in der Situation von der Medikation einfach nochmal was verändern.
Weil da muss ich mich jetzt auch nochmal schlau machen, weil auf einmal kam das Wort Medikamentenanpassung und so, also da wurde von Medikamentenanpassung gesprochen und sowas, weil dann brauche ich mich nicht wundern, wenn man jetzt zum Beispiel diesen Umzug hat und zusätzlich noch Medikamente verändert hat, ja dann ist das natürlich, aber wenn es danach passiert ist, um sie zu stabilisieren, dann macht es für mich mehr Sinn. Wenn das natürlich jetzt irgendwie kurz davor passiert ist oder während des Prozesses, dann wäre es ja auch sowas, wo ich mich fragen würde, okay, wer ist denn da jetzt der Fachmann, der da nicht wirklich mitgedacht hat, ne? Also dass da nicht so weit gedacht
wurde. Also du hast ja zwei Möglichkeiten, entweder äußere Reize reduzieren, äußere Triggerfaktoren reduzieren, wenn die schon alle reduziert sind, hast du nur die zweite, inwieweit machst du das Innere, was dich ja in den Zustand bringt, die Botenstoffe, inwieweit versuchst du diese aktivierenden, stimulierenden Botenstoffe zu reduzieren. Und es geht de facto heutzutage eben nur dadurch, dass du dämpfende Medikamente einsetzt.
Ja, und die Person halt so gut es geht irgendwie abgeschirmt ist von diesem ganzen Reiz.
Das Problem ist, diese Medikamente wollen die Menschen natürlich nicht gern nehmen, auf Dauer sowieso nicht. Warum? Ja. Weil die einfach viele Nebenwirkungen haben.
Total, das verstehe ich auch. Also das habe ich ja auch alles schon mit beobachtet. Das ist natürlich mit Sicherheit auch nochmal ein ganz anderes Problem bei unserer Gesellschaft, die halt unter so einem Leistungsdruck auch steht, oder? Ich guck mal gerade so zu Simone aus der Coaching-Sicht, der Atmungssicht rüber.
Naja, ich frage mich die ganze Zeit, ob man frühzeitig zum Beispiel mit Meditieren das Ganze abschwächen kann, hinauszögern kann und so weiter. Oder ob Meditation grundsätzlich, weil da geht es ja um Fokussierung, um Reiz.
Die kann da, glaube ich, schon gar nicht mehr stattfinden, oder?
Ja, wenn es soweit ist natürlich, aber also was würde passieren,
wenn du vorsorglich, wenn du im
Präventiv, was würde passieren, wenn du präventiv meditieren würdest, würde das, was im Hirn verändern, würde das die Botenstoffe verändern? Keine Ahnung.
Selbstverständlich, sagen wir mal, das ist ja, unterm Strich passiert ja das Gleiche wie bei uns und über die Atmung, über die Langsamkeit, über das letztendlich, das kannst du ja alles messen, kannst du bis auf die Zelle und auf den Botenstoff runtermessen, dass es eine Veränderung hat. Natürlich könnte das etwas sein, sehr frühzeitig in den Tagesroutinen eingebaut von Patienten, dass es dann einen leichteren Zugang hat. Wenn die natürlich dann erst anfangen, das braucht ja jahrelanges Training oder so, und dann kannst du natürlich ganz gezielt gucken, schau bei so einer Veränderung, die kommt, vor allem darauf, dass du dieses Werkzeug mitnutzt. Also die Wahrscheinlichkeit, also wenn einer kommt, du machst das, dann ist er für mich ein Scharlatan, aber es ist ein bunter Blumenstrauß. In der Situation ist der medikamentöse Blumenstrauß häufig deutlich schneller und intensiver erforderlich und braucht den Profi wie bei vielen anderen psychischen Erkrankungen.
Ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich glaube, weder in der manischen noch in der depressiven Phase würde ich, auch wenn ich keine Ärztin bin, per se Meditation empfehlen. Da könnte ich mir vorstellen, würdest du das Ganze eher verstärken? Also wenn, wäre es wahrscheinlich.
Das ist ja auch ein präventiv. Stressfaktor, der dann da reinkommt, ja, sozusagen.
Aber auch da, diese Phase ist selbstlimitierend. Die große Frage ist nur, wie viel ist danach kaputt? ZB ist das ganze Geld durch, wie viel hast du kaputt gemacht? Was hast du eigentlich alles angestellt? Wie sehr hast du vielleicht auch dir selber richtig großen Schaden angefügt? Aber auch ohne Medikamente, ohne irgendwas, früher oder später hört es von alleine auf.
Wissen wir denn was über die Prävalenz? Also wie häufig diese Erkrankung vorkommt?
Also überall. Es ist eigentlich eine häufige Erkrankung, dass du mitunter wenigstens einmal so eine Phase hattest. Also zwischen einer von 200 oder einer von 100. Also es ist eine häufige Erkrankung, wie überall es ja psychische Erkrankungen deutlich häufiger sind, wie wir das denn eigentlich glauben und immer annehmen.
Das finde ich auch spannend. Jetzt ist mein größter Angstfaktor aktuell wieder die Schattenseite, wenn das hochkippt. Das ist das, was ich jetzt schon bei der Person 8-mal miterlebt habe oder zumindest noch öfters miterlebt habe, aber 8-mal ist es so weit gegangen, dass es in einem, und ich habe meine ich dazu gelesen, dass gerade bei Bipolarität auch dazu, dass ein erhöhtes Suizidrisiko besteht bei der Bipolarität durch diesen Einfluss der Depression, die dann ja auch mit reinläuft. Dass jetzt bei mir natürlich die Sorge wieder groß ist, ich habe es jetzt 8-mal miterlebt, diesen Suizidversuch danach, nach dieser Hochphase, dass das jetzt mir auch wieder bevorsteht, das miterleben zu müssen, was natürlich jetzt in mir auch eine Sorge auslöst, die ich aber auf der anderen Seite auch schon sehr losgelöst habe, rede ich mir zumindest ein, dass ich mich da sehr distanziert habe. Was passiert, dass das dann so abrupt kippen kann und dass es dann so abrupt in dieses Tief reingeht, dass das Hoch vorbei ist?
Also wenn du es vielleicht von der mechanischen Rezeptorseite denken würdest, irgendwann mal hat sich das an diesen aktivierenden, vor allem Dopaminstoffen praktisch verbraucht. Die Rezeptoren gehen zurück, diese Positivkreisläufe brechen zusammen und was kommt dann? Du bist eigentlich auf, auf Botenstoff, Aktivierungsbotenstoffentzug und genau das Gegenteil tritt ein, nämlich die Depression, also erst Aggression aktiv, dann die Depression. Natürlich hast du es dann in einer Härte zwischen Schwarz-Weiß, was hypothetisch noch viel, viel schwerer zum Aushalten ist, dass du, ja, weil es gilt ja immer die Differenz von dem einen Pol zur anderen. Und wenn diese Differenz, wenn du das sehr, sehr, sehr schnell spürst, dann ist, haut es natürlich deutlich intensiver rein und ist ja noch viel, viel, viel schwerer zu tragen oder zu ertragen.
Ja, verstehe.
Und dann kommt natürlich ein Bild, dann der Ausweg. Habe ich denn noch Auswege? Gibt es die denn überhaupt noch?
Und dann kommt es halt zum Äußersten. Gibt es denn irgendwas, was man tun kann, damit es erst gar nicht so weit kommt? Weil zum Beispiel ich diskutiere jetzt mit Betreuern und Ärzten eher darüber, ob die Person nicht schon längst in klinische Behandlung gehört, vor allen Dingen bei der Vorgeschichte. Ne? Wir haben ja jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, das ist jetzt die erste Manie, die wir erleben oder das ist die erste Phase, sondern es hat ja immer seinen gleichen Ablauf. Jetzt war die Person 10 Jahre stabil, das bedeutet auch, die, die jetzt um sie rum sind, haben sie in dieser Phase noch nie wirklich erlebt. Ne? Also weil diese Person das in den letzten 10 Jahren nicht hatte, weil sie eben medikamentös komplett auf Null gestellt war. Es wurden natürlich auch Medikamente ausgeschlichen und sowas. Und ich diskutiere jetzt rum, dass ich sage, nee, ich sehe da eigentlich schon den Bedarf direkt in die Klinik, um das Ganze halt entsprechend unter Kontrolle zu halten. Und von der anderen Seite kommt jetzt, ja, aber wir probieren das jetzt erstmal ambulant und unter Beobachtung. Wie lange soll ich diesen Weg der Ambulanz mitgehen und wann sollte ich mich wirklich auch durchsetzen zu sagen, nee, ich möchte, dass das jetzt stationär geregelt wird?
Also wenn es so einfach wäre, wenn wir immer nur eine richtige Antwort finden ja. oder darauf geben könnten. Also erstmal ist das Bauchgefühl von dir als nahestehende Person, mit die ja die Person schon ganz lange kennt, vielleicht länger wie alle Ärzte, erstmal ein sehr, sehr ernstzunehmendes, was man nicht einfach übersteuern kann. Und dann würde ich als erstes mal für meine Hygiene dir empfehlen, also gut, lieber Arzt, ich akzeptiere oder ich respektiere deine Meinung, ich möchte aber noch mal eine Zweitmeinung. Zweitmeinung im Leben ist immer eher mal ein guter Rat. Und das halten wir, glaube ich, als Gesundheitssystem gut aus, dass man noch mal sagt, kann man noch mal jemanden anderen fragen. Große Frage ist immer, macht es die Patientin mit? Ja. Inwieweit mutet man der zu? Ist es dann eine Kränkung? Geht es dann richtig erst schlecht? Gibt es dann richtig Widerstände? Haut die richtig um? Du willst mich einsperren, du willst mich wegsperren. Und das könnte sozusagen dann noch mal, wie soll man sagen, eher gut gemeint, aber Verstärker im Negativen sein. Also es ist ein schwieriger Balanceakt. Große Frage ist halt auch immer dann auch, in unserem System gelingt es, ein Vertrauen in der Klinik aufzubauen oder gelänge das, dass denn die Patientin auch bleibt?
Ja, das kommt ja auch noch hinzu. Und in dieser ganzen bei Bipolarität, Manie, wie ist das, Medikamente sind da, glaube ich, ein sehr großer Faktor, oder?
Ja, ich hatte es vorhin gesagt, ich bin jetzt nicht so tief. Also erstmal ist es ein Erkrankungsbild, wo es wirklich den geschulten Psychiater braucht.
Ja.
Die anderen sollten da die Finger weglassen. Den geschulten Psychiater, weil die Medikamente, die es gibt, sind sehr, sehr, sehr wirksam, aber auch sehr, sehr nebenwirkungsreich, wenn man sie falsch einsetzt. Hm. Aber also mit den richtigen Medikamenten kannst du so, sprech mal von einem Schub, kannst du den in der Regel sehr, sehr schnell abfedern und erstmal Ruhe herstellen.
Ja.
Aber das ist eine Entscheidung, wie gesagt, da braucht es wirklich einen erfahrenen Psychiater und keine andere Berufsgruppe.
Finde ich einen sehr wichtigen Punkt, dass man das auch nochmal unterstreicht.
Also ich persönlich würde es mir nicht zutrauen, das selber zu entscheiden, sondern ich würde immer auch einen Psychiater fragen. wenn ich so eine Patientin hätte.
Wahrscheinlich braucht es auch Angehörige, Christian, weil wenn ich selber manisch und oder depressiv bin oder bipolar, bin ich dann, also kommen die Patienten und sagen, hä, lieber Psychiater, ich habe
ja, die Patienten kommen ja nicht freiwillig erstmal zum Psychiater.
Die kommen ja schon mal gar nicht.
Die kommen ja schon mal gar nicht, sondern da brauche ich erstmal irgendeine Peer Group, die irgendwie schaut, bitte schau, du musst jetzt da mal irgendwie das screenen, was ist denn da los? Ja. Und dann heutzutage auch, wenn die Medikamente nicht wollen, ab wann kannst du da eigentlich Medikamente geben? Mittlerweile in unserem Gesetzesrechtssystem ist es
auch nicht so einfach, ne?
Bis fast unmöglich.
Ja, okay. Wie ist das, wenn, ja, wobei stationär, wenn so eine Person zum Beispiel geschlossen stationiert wird?
Ja, dann kannst du geschlossen stationär machen. Das heißt aber nicht, dass du da Medikamente einfach geben darfst, sondern du kannst es einsperren.
Ja.
Aber einsperren darfst du, wenn das der Richter anordnet, bei Selbstgefährdung oder Fremdgefährdung, aber das heißt nicht per se, dass du dann Medikamente geben darfst.
Darf dieses geschlossene Station, darf das nur ein Richter anordnen?
Darf nur ein Richter anordnen.
Okay. Also was ja
also auch über 12 Stunden oder so, über eine sehr, sehr kurze Zeit, weil du musst ja den Richter haben, aber es geht nur und Gott sei Dank in Deutschland nur über Gericht. Das ist, funktioniert aber auch sehr, sehr gut.
Ja, das ist ja auch beruhigend, das zu wissen. Lasst uns doch mal dahin gehen, dass wir vielleicht mal überlegen, was zum Beispiel, wenn jetzt Angehörige uns hören, auch Betroffene, so Frühwarnzeichen sein können und dass man vielleicht ja auch mal sowas machen kann, wie auf sowas kann man im Falle achten, wenn irgendwas losgeht. Also typische Warnzeichen sind weniger Schlaf, schnelles Denken, habe ich mir mal notiert, schnelleres Denken, eine Reizbarkeit und vor allen Dingen natürlich eine gesteigerte Aktivität. Das können wir da schon mal raus mitnehmen, oder?
Also merkt man, dass du praktisch sicher so geschult bist wie, sagen wir mal, mindestens irgendwie erstes Assistenzarzt ja in der Psychiatrie. Da hast du ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und wenn du das erfasst und dann brauchst du nicht, und du hast es ja auch irgendwie einprogrammiert mittlerweile in dein Bauchgefühl.
Komplett. Ich musste nicht mal. Ich habe einen Anruf bekommen von der Person und ich hatte schon so ein leichtes Bauchgefühl um Weihnachten rum, wo ich gedacht habe, ich weiß nicht, ob das jetzt hier alles glatt über die Bühne geht, weil da stand dieser Umzug schon an. Und da habe ich schon gemerkt, ja, das ist eine, aber da habe ich noch die Hoffnung gehabt, es ist einfach nur so ein bisschen, weil ein bestimmtes Medikament war raus und sowas jetzt auch schon über einen längeren Zeitraum, dass das jetzt so der Normalzustand wird. Und dann kam ein Anruf, eine Woche später würde ich sagen, wo ich gedacht habe, das geht jetzt mal gerade in eine ganz andere Richtung. Und das ist das halt. Also klar, jetzt bin ich super sensibilisiert für das Thema, aber das sind doch auf jeden Fall schon mal Dinge, wo man jetzt sagen kann, auch für Personen, die das beobachten, Rastlosigkeit, dieses auch die Gedankenzusammenhänge kommt man doch gar nicht mehr mit, auch teilweise. Also das ist so.
Ja, man spricht dann von zerfahrenen Denken. Das ist nicht mehr kohärent. Das ist, wie du sagst, nicht mehr zusammenhängend. Das ist für einen Außen nicht mehr schlüssig. Und also was wir denken und was wir auch oder was ich sagen würde als Angehöriger, vielleicht ganz am Anfang bei den ersten Symptomen, ich habe schon so ein Bauchgefühl, natürlich möchte ich eigentlich das als Angehöriger gar nicht wahrnehmen. Ich möchte es ja auch erstmal verdrängen, weil nicht schon wieder. Und vor allem sage ich jetzt was zu meinem Gegenüber, dann gibt es ja auf jeden Fall erstmal Reibereien, Konflikt, weil das, was ich sage, vielleicht würde das da noch gehört, aber das würde ja nicht gern gehört.
Nee, da klappt es dann. Also weil jetzt zum Beispiel spreche ich die Person ja auch an und sage, dir muss doch bewusst sein, dass du gerade nicht du selbst bist. Und das ist ja schon eigentlich die Aussage saudumm von mir. Weil
schon zu spät, weil
ist zu spät.
Ist es nicht mehr bewusst.
Man kann, genau, also wir sprechen davon, dass in dieser Phase sozusagen wie so ein Blackout ist, dass die Person das auch nachher gar nicht mehr so auf dem Schirm hat. Weil ich denke da gerade an so ein Beispiel, da drifte ich jetzt mal kurz in meine Gossip-Geschichte ab, aber Kanye West, der sehr umstritten ist, hat ja im letzten Jahr viel Scheiße gebaut, auch so mit, ich sag mal, antisemitischen Äußerungen und all dem. Und der hat jetzt eine Entschuldigung rausgebracht, in der er wirklich sagt, er ist da in einer manischen oder bipolar, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber in einer Phase gewesen und er weiß davon nichts, erwartet jetzt auch keine Entschuldigung, er erwartet nur Verständnis für seinen Zustand zu der Zeit. Also können wir schon sagen, dass Menschen sich aus dieser Phase oftmals da auch nicht so dran erinnern, was da passiert.
Ja, klar, das ist dann praktisch irgendwie ein Dunkles, da bleibt nicht mehr viel an Erinnerung drüber. Warum? Weil ja das Denken gestört ist. Das Gedächtnis, das Zusammenspiel, es ist gestört.
Simone, wenn du das so hörst, ich habe dich heute einfach als Gast, als hörenden Gast eingeladen. Nein, Spaß, sondern was mich nämlich jetzt interessiert, was nimmst du so zu diesem Thema mit oder was hast du daraus jetzt Neues gelernt und wüsstest du jetzt schon mal so einen Ansatz, wie man zum Beispiel so einen Notfallplan stricken könnte?
Aber gar nicht.
Gar nicht.
Und was ich mitnehme, ist einfach große Dankbarkeit dafür, gesund zu sein und dankbar dafür zu sein, dass mein Hirn, naja, was ist schon normal, aber dass ich jedenfalls mit dieser Art von Krankheit oder Problemen nicht konfrontiert bin, weder bei mir selbst noch bei Personen in meinem Umfeld. Und was ist es doch für ein großartiges Geschenk, gesund zu sein?
Total. Christian, lass uns noch mal kurz gucken, gibt es sowas wie einen Notfallplan, den man sich stricken kann dafür? Im Endeffekt ist es halt das nur, wie du schon auch gesagt hast, feste Routinen auch einbauen, ne? Also so ein bisschen dieses Routinierte. Da könnte man dann zum Beispiel auch die Meditation als Prophylaxe einbauen, als gutes Werkzeug. Gibt es sonst noch irgendwas, was man Leuten mit auf den Weg geben kann?
Also mir ist noch mal ein bisschen eingefallen, was ist eigentlich gesellschaftlich los, auf was für einem Trip sind wir. Übersetzt hätte es vermutlich so eine Person in einem afrikanischen Dorf, wo gute Beziehungen sind, wo ein guter Schutz ist, wo ein guter Halt ist, wo Rituale sind, wo gute Routinen sind, deutlich, deutlich einfacher. Die Phasen könnten über so eine Gruppe, weil ja auch Beziehungen da sind, besser ausgehalten und gehalten werden. Es könnte vermutlich auch nicht so viel Unsinn passieren, wenn das dann nicht mehr sehr kontrolliert ist, wenn du in so einer Bubble bist. Und letztendlich, da tun wir als Gesellschaft natürlich noch unseres dazu, extremst an Reizen noch reinzuhauen, dass es immer, immer schwerer ist für jemand, der so eine Grundanlage hat, nicht in so Phasen reinzulaufen.
Also einfach unseren Leistungsdruck unserer Gesellschaft hier.
Und auch eben das Laute, das Schrille, ja, das Schnelle.
Total.
Immer schneller, immer mehr, immer lauter.
Da frage ich mich, die Frage habe ich jetzt dann doch noch, gibt es eine erhöhte Prävalenz jetzt zum Beispiel im Westen statt im Osten, ostasiatischen Raum oder so, oder meinetwegen auch afrikanisch?
Also per Literatur ist es erstmal von der Anlage gleich, nur die große Frage ist, wie der Ausprägungsgrad ist und was mit dem Patienten dann passiert und von der Frequenz her.
Und in welchem Umfeld sie sich dann
befinden. Du siehst ja, wenn die Trigger weniger werden, also dann kommen die Ausprägungsgrade nicht so häufig vor.
Ja, und damit sind wir eigentlich schon am Ende der Folge. Ich kann nur klar wieder sagen, und da spreche ich jetzt rein aus der durch die Brille des Angehörigen, es ist auch wichtig, sich selber rausnehmen zu können und sich zu erlauben, sich da auch rauszunehmen. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel oder warum diese Person eine betreuende Person hat, ja, und das nicht in Obhut unserer Familie liegt, weil zum Beispiel das auch zu Entscheidungen führen würde oder jemand zu Entscheidungen gezwungen ist, der diese Entscheidung nicht treffen möchte. Und ich habe lange wieder mit dem Gedanken gerungen, ob ich diese Betreuung, Vormundschaft, wie auch immer, übernehme. Und ich tue es nicht einfach aus Selbstschutz. Und es ist voll in Ordnung, dass man das nicht tut. Und da sollte man sich auch schützen. Und es ist auch voll in Ordnung, sich da auch mal loszusagen und weit davon zu entfernen, weil sonst kann einem das Ganze auch seine eigene Stabilität kosten. Und das ist auch ein zu großer Preis, den man zahlen muss.
Ja, deine eigene Stabilität. Und wenn du nicht stabil bist, kannst du auch nicht einen Halt bieten. Und vielleicht in der Situation, weil du ganz anders als Angehöriger gefangen bist, ist es ganz gut, vielleicht oder nicht, ist es ganz gut, jemanden zu nutzen, der eine andere Distanz hat. Hoffentlich eben auch eine professionelle Distanz, ja, und dann seinen Job macht.
Und somit kann man sagen, ja, Manie ist nicht nur himmelhoch jauchzend und die pure Freude, wie es vielleicht für manche Leute rüberkommt, sondern eine Manie kann auch immer einen sehr krassen Fall mit sich bringen und ja, sehr in ein Loch stürzen. Aber das Schöne ist, es ist behandelbar und der beste Faktor, dieses Krankheitsbild im Schach zu halten, ist letztendlich Stabilität, wie wir jetzt heute gelernt haben. Wenn ihr zum Beispiel selber Betroffene seid und sagt, hey, darüber lass uns doch nochmal reden, weil ich habe auch nochmal eine andere Perspektive, dann könnt ihr euch natürlich auch sehr gerne bei mir auf dem Profil melden, auf Instagram @LarsTönsFeuerborn. Oder auch bei Valeara auf dem Profil schreiben, falls ihr da Lust habt, mal Teil des Podcasts zu sein. Und ansonsten danke ich euch für die Folge, ihr beiden.
Danke, Lars.
Danke, Lars.
Bis zum nächsten Mal. Anlaufstellen und Hilfsangebote rund um das Thema seelische Gesundheit findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da oder drückt die Abo-Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
Zu viel, der Mental Health Podcast, wurde dir präsentiert von Valeara. Hosted by Lars Tönsfeuerborn, Simone Hoffmann und Dr. Christian Utler. Produktion Lars Tönsfeuerborn.